November 1996 im kalifornischen Palo Alto. Edward Teller empfängt zum Interview. Nicht in seinem Büro im Hoover-Institut der Stanford-Universität, sondern bei ihm zu Hause wollte er über seine akademische Jugendzeit erzählen. Aber erst einmal setzte sich der 88-jährige Physiker an seinen Flügel. Er spielte einen Satz aus der Mondscheinsonate von Ludwig van Beethoven, die der Komponist für eine 17-jährige Klavierschülerin geschrieben hatte.
Von Leipzig nach Livermore, der Atomforscher Edward Teller, eine Sendung von Konrad Lindner.
Von der Entwicklung der amerikanischen Wasserstoffbombe bis zum Star-Wars-Programm von Präsident Ronald Reagan richtete Edward Teller sein Wirken während des Kalten Krieges darauf aus, durch militärische Stärke den Einfluss der Sowjetunion zu begrenzen. Die erste Fusionsbombe entwarf er, angeregt von dem polnischen Mathematiker Stan Ulam. Sie wurde am 1. November 1952 getestet. Auch wenn die Bombe im Namen der Freiheit entwickelt wurde, sorgte sie überall in der Welt für Angst. Zu Beginn des Interviews die Frage, ob die verbreitete Formulierung zutreffe, wonach er der Vater der Wasserstoffbombe sei. Die Antwort kam prompt.
Ich habe an der Wasserstoffbombe länger gearbeitet und mehr gearbeitet als irgendein anderer. Ich glaube, dass so viel trifft zu. An sich ist das nicht so wichtig, denn obwohl ich einiges beigetragen habe, hätte ich es nicht getan, andere hätten es vielleicht etwas später getan.
Von der Idee der Fusionsbombe, die durch eine Atombombe gezündet wird, war Edward Teller schon seit 1942 besessen. Gleich während der ersten Sitzungen mit Robert Oppenheimer, der das Manhattan-Projekt wissenschaftlich leitete, wollte sich der Physiker nicht mit einer simplen Atombombe begnügen. Die auf der Spaltung schwerer Kerne beruhende Uranbombe war noch nicht einmal entwickelt und schon war sie ihm zu wenig. Teller redete permanent von der Superbombe. Er beschwor die Natur der Sterne. Der elementare Prozess im Innern der Sonne ist nicht die Spaltung der schweren Elemente, sondern die Fusion der leichten Elemente. In dem Maße, wie in Los Alamos mit einem Riesenaufwand die Uran- und die Plutoniumbombe entwickelt wurden, trat der zweite, aber schwierigere Schritt in den Hintergrund. Doch mit dem Beginn des Kalten Krieges kam der Tag, an dem Edward Teller seinen Kontrahenten Oppenheimer ins Abseits drängte.
Das Wichtige war dies, ungefähr 1949, als die Sowjets ihre erste Atombombe erfolgreich ausprobiert hatten, war die Frage, wollen wir nun weitergehen oder haben wir genug? Die große Mehrzahl, praktisch alle Physiker, die gefragt wurden, sagten nichts weiter, die Wasserstoffbombe wäre zu viel und wäre überhaupt nicht möglich. Ich war unter denen, die einen Zutritt hatten zur Administration, zu Washington. Da war ich eben ganz klarerweise der Einzige, der behauptete, es wäre nötig, an der Wasserstoffbombe weiterzuarbeiten.
Als US-Präsident Harry S. Truman 1949 ein Schnellprogramm zur Entwicklung der Wasserstoffbombe ankündigte, führte Edward Teller das Projekt zum Erfolg. Aber die Freude über den Alleinbesitz der Superbombe währte nur kurz. Bereits am 12. August 1953 wurde die erste sowjetische Wasserstoffbombe gezündet. Edward Teller sah sich in seiner Rolle bestärkt.
Mir wäre es viel angenehmer gewesen, mit meinen Kollegen übereinzustimmen. Aber ohne meine positive Aussagen wäre, ich glaube, die Wasserstoffbombe einfach in Amerika nicht zustande gekommen. Und ohne die Wasserstoffbombe hätte die Sowjetunion eben die Übermacht an sich gerissen, die vielleicht die Geschichte völlig geändert hätten.
Kein zweiter Physiker des 20. Jahrhunderts wirkte derart polarisierend auf die Öffentlichkeit. Präsident George W. Bush zeichnete ihn im Sommer 2003, wenige Wochen vor Tellers Tod, mit der Freiheitsmedaille aus. Der Physiker Hans-Peter Dürm, der 1956 bei Edward Teller seinen Doktor gemacht hatte, betonte dagegen, dass der Kalte Krieg nicht durch Waffen und Rüstung, sondern durch das neue Denken und durch Michail Gorbatschow beendet wurde. Bereits Ende 1989 hatte der Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Physik in München einen Disput mit Teller. Der Seniorchef von Livermore erhob den Anspruch, dass durch sein Raketenabwehrprogramm SDI die Sowjetunion so in Bedrängnis geraten sei, dass Gorbatschow nichts anderes übrig geblieben wäre, als den Kalten Krieg zu beenden.
Da habe ich ihm ganz, ganz stark widersprochen, weil ich dabei war, wie diese ganze SDI-Geschichte abgelaufen ist. Gorbatschow hat es auch unter unserer Mithilfe, hat er sich entschlossen, wir werden dieses SDI von unserer Seite nicht weiter verfolgen, wenn die Amerikaner genügend Geld haben, dann sollen sie das machen, wir brauchen das nicht. Wohlwissend, dass er auch nicht dadurch vollkommen im Abseits stehen würde, nicht? Aber das war abgeschlossen, ja?
Als Hans-Peter Dürr 1953 von Stuttgart nach Berkeley ging, kam Edward Teller gerade an die Kalifornische Universität und baute zugleich in Livermore das zweite nationale Forschungslaboratorium der Vereinigten Staaten auf. Auch dieses Labor befasste sich, wie das Labor in Los Alamos, mit der Planung und Entwicklung von Kernwaffen. Seit Beginn der 80er Jahre trat der Atomphysiker als einer der heftigsten Befürworter des SDI-Programms hervor. SDI ist die Abkürzung für Strategic Defense Initiative, ein von US-Präsident Ronald Reagan angekündigtes, weltraumgestütztes Raketenabwehrsystem. Hans-Peter Dürr konterte mit fundierter Kritik. Dafür wurde er mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Der Streit der beiden Physiker, die einst in Kalifornien gemeinsam Klavier und Cello gespielt hatten, ging unvermindert weiter. Während Teller die Vorstellungen der Grünen zum Atomausstieg ein Greuel waren, entgegnete sein jüngerer Kollege:
Mit Edward Teller stimme ich überhaupt nicht überein. Dieser Mann hat nichts verstanden, absolut nichts. Er ist für mich altmodisch, überholt und so fort. Er ist ein reiner Technokrat. Er hat nicht verstanden, wie der Mensch ein Teil der Natur ist. Er ist ein urban denkender Mensch, der glaubt, er sei der kleine liebe Gott und er könnte die Natur zu seinen Zwecken gebrauchen. Es ist absoluter Unsinn, was er hier erzählt.
Auch wenn er im Umgang mit der Natur im alten Machtdenken verharrte, reduzierte sich Edward Teller nicht auf einen unnahbaren Technokraten. Bis ins hohe Alter bewahrte er sich die Erinnerung an die akademischen Jugendjahre in Deutschland. Als 20-jähriger Ausländer, der bereits in Karlsruhe und in München studiert hatte, wollte der junge Mann unbedingt bei einem Physiker weiterlernen, bei Werner Heisenberg, der gerade die Unschärferelation gefunden hatte. In der Weimarer Republik war Heisenberg ein Idol der naturwissenschaftlich interessierten Jugend.
Ich habe mich so etwas als Apostel einer neuen Lehre gefühlt, mich eben als der neuen Atomtheorie, die von Bohr und den Kopenhagenern gemacht worden war. Und es hat mir Freude gemacht, eben diese Lehre nun unter der studentischen Jugend, unter den Physikern zu verbreiten. Aber ich habe immerhin im ersten Semester, habe ich in meinem Seminar eben nur einen Hörer gehabt. Und das hat sich dann erst allmählich vergrößert. Aber schon nach 2-3 Jahren hatte ich die große Freude, dass ich aus vielen Ländern eine Reihe von sehr tüchtigen Physikern als Seminarmitglieder hatte. Also wir waren dann immer so etwa 10 bis 15 junge Leute. Und unter den jungen Leuten waren dann eine Reihe von denen man später eben als Atomphysiker gehört hat.
Am 1. Februar 1928 hielt Heisenberg im Augusteum in Leipzig seine Antrittsvorlesung über erkenntnistheoretische Probleme der modernen Physik. Am 19. November 1928 schrieb sich Edward Teller an der Universität Leipzig ein. Der jüdische Anwaltssohn aus Budapest wollte die, vom Standpunkt der klassischen Mechanik und des gesunden Menschenverstandes, völlig absurde Natur der Elementarteilchen verstehen lernen. Darauf kommt Edward Teller auch im Laufe des Interviews zu sprechen, indem er nicht nur über Krieg und Rüstung redet, sondern auch über den geistigen Umbruch, den die unschärfe Relation Heisenbergs in der Naturwissenschaft des 20. Jahrhunderts auslöste.
Die Klarheit, die möglich wurde und die sogar heute noch viele Leute nicht verstehen, die kam vom Heisenberg. eben der Punkt, dass der Widerspruch zwischen Beschreibung von Dingen als Teilchen oder Wellen, dass dieser Widerspruch nur dann unerträglich wird, wenn man annimmt, dass man alles, was man sich vorstellen kann, auch messen kann. Wenn es klar wird, dass der Messprozess selber den Zustand der Dinge, die man misst, stört, das finde ich wahrscheinlich der bemerkenswerte Teil, der wichtigste Teil des Fortschrittes in den 20er und 30er Jahren, ein Teil, den die Physiker und die Philosophen sogar heute noch nicht voll verdaut haben.
Die Naturforscher mussten durch Heisenberg lernen, dass über Elementarteilchen nur Wahrscheinlichkeitsaussagen möglich sind. In dem Jahrzehnt, in dem diese wissenschaftliche Revolution begann, gelang Edward Teller im Theoretisch-Physikalischen Institut in Leipzig der Sprung ins akademische Leben. Sein vielleicht wichtigster Lehrer war Friedrich Hund. Der Professor an der Seite von Heisenberg hatte, wie etwas später Robert Oppenheimer, in Göttingen seine Dissertation geschrieben. Sein Buch »Linienspektren und Periodensystem der Elemente« wurde ein Standardwerk. Seine ersten Vorlesungen an der Universität Leipzig hielt Friedrich Hund im Frühjahr 1929.
Heisenberg hatte nur eine Assistentenstelle. Also wenn er einen neuen guten Mann bekam, dann musste ich den manchmal als Hilfsassistent nehmen. Edward Teller war mein erster Hilfsassistent. Ich hatte nur eine Hilfsassistentenstelle, also eine bescheidene Bezahlung. Edward Teller und Felix Bloch waren bei mir erstmal Hilfsassistenten. Nachher sagte ich, dann wollte ich auch mal einen eigenen Mann haben.
Die Hilfsassistenten hatten die Übungsaufgaben zu korrigieren, die von den Physikstudenten in den Grundkursen Mechanik, Thermodynamik, Optik und Elektrodynamik gelöst werden mussten. Die Diskussion über die Anwendung der Quantenmechanik auf neue physikalische Probleme erfolgte in einem speziellen Forschungsseminar. Das Seminar zur Struktur der Materie wurde von Heisenberg und Hund geleitet. Heisenberg mit Hund, spöttelten die Studenten. In diesem Kreis waren junge Wissenschaftler aus aller Welt versammelt. Aus der Schweiz Felix Bloch, aus der Sowjetunion Lev Landau, aus Ungarn Edward Teller, aus Österreich Viktor Weisskopf, aus Deutschland Karl Friedrich von Weizsäcker und viele andere junge und begabte Leute. Erst wurde im Seminar über die Struktur der Materie gestritten, dann begann am Abend das Tischtennisturnier.
Ich war der Einzige, der Heisenberg schlagen konnte. Aber dann wurde Heisenberg eingeladen, ich weiß nicht, nach Indien oder irgendwohin. Er ist um die Welt herumgereist, hat, so erzählte er mir, auf dem Schiff mit einem Japaner tüchtig geübt und nachher schlug er mich im Ping-Pong immer. Er war ein sehr ambitiöser Mensch und es war für ihn Ping-Pong noch ein wenig wichtiger als für mich, obwohl Ping-Pong für mich immer wichtig war.
In seinen Memoiren, einem 600-Seiten-Wälzer, berichtet Edward Teller, dass Heisenberg ein Piano in seiner Institutswohnung stehen hatte. Der Professor führte seine Doktoranden nicht nur in die Quantenmechanik, sondern auch in die Präludien und Fugen des wohltemperierten Klaviers von Johann Sebastian Bach ein. In diesem Arbeitskreis fühlte sich Teller wohl. Er kurbelte wie besessen an seiner Rechenmaschine, um die Bewegung der Elektronen im Wasserstoffmolekül-Ion zu berechnen.
Damals waren die Rechenmaschinen noch nicht so weit. Anstatt einer schönen kleinen Apparatur hatten wir ein großes Ding, wo man umdrehen musste und das machte einen großen Lärm. Also rechnete ich das Wasserstoffmolekül-Ion jede Nacht mit ziemlichem Gepolter. Heisenberg aber, damals war er nicht verheiratet, schlief eben im Zimmer darüber. Ich habe immer den Verdacht gehabt, dass der Lärm, den ich gemacht habe, hat Heisenberg nicht schlafen gelassen, Und deshalb hat er mir den Doktortitel frühzeitig verliehen.
Friedrich Hund benotete Tellers Arbeit am 9. Februar 1930 wegen der selbstständigen und sehr geschickten Durchführung mit einem sehr gut. Heisenberg schloss sich dem Urteil seines als streng gefürchteten Kollegen am Tag darauf an. In Zusammenarbeit mit seinen Doktoranden arbeitete Heisenberg in seiner Leipziger Gruppe zunächst die Physik der Atomhülle aus. Dann kam die Physik des Atomkerns an die Reihe. Karl Friedrich von Weizsäcker war einer der ersten, die sich in die Abgründe der neuen und höheren Energien begaben.
Heisenberg war vorher der Meinung gewesen, die Quantentheorie könne nicht imstande sein, die Atomkerne zu begreifen. Dafür gab es auch gute Gründe. Und dann wurde das Neutron entdeckt, hatte Chadwick entdeckt, Anfang 32. Und dann saß ich mit Heisenberg im Mai 32 in Brotterode im Thüringer Wald. Heisenberg hat immer in den Pfingstferien eine Gegend gesucht, wo man keinen Heuschnupfen bekam. Also so irgendwo in der Höhe oder auf dem Meer in Helgoland. Und da hat er mich mitgenommen. Und da hat er den Gedanken gefasst und verfolgt, dass die Atomkerne aus Protonen und Neutronen bestehen sollen und dass das eine konsistente Theorie der Atomkerne geben würde.
Seine Doktorarbeit verteidigte Weizsäcker im Frühjahr 1933. Das von ihm verfasste Buch über die Atomkerne erschien 1937 in Leipzig. Parallel zu Hans Bethe in den Vereinigten Staaten klärte der junge Wissenschaftler 1938 am Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik in Berlin die Kernprozesse in den Sternen auf. Sowohl in der Sonne als auch in den massenreicheren Sternen verschmilzt Wasserstoff zu Helium. Mit dem frisch gebackenen Dr. Weizsäcker, den er aus Leipzig kannte, hatte Teller im Winter 1933/34 einen Forschungsaufenthalt in Kopenhagen absolviert.
Das war das erste Mal, als ich Bohr sah, wo ich also sagte, ja, die Quantenmechanik wäre richtig, die ältere Theorie wäre falsch. Ich hoffe, die Zeit würde kommen, wo wir klassische Mechanik nicht mehr lernen, sondern gleich und genau die Matrizen und die Gleichungen der Quantenmechanik allein diskutierten. Während ich all das sagte, wurde es mir allmählich klar, dass das Bohr gar nicht gefiel. Also machte ich kurz. Na, Herr Bohr saß da mit geschlossenen Augen. Das war beim Tee, ich saß neben ihm. Und Bohr sagte dann ganz leise, ja, das sagen Sie so. Sie könnten ebenso gut sagen, dass wir nicht hier sitzen und Tee trinken, sondern wir träumen nur all das. Sonst sagte er nichts. Verstanden habe ich auch nichts. Damals war mein guter Freund Karl Friedrich von Weizsäcker dabei. Der hat es auch nicht ganz verstanden, aber mehr als ich. Dann langsam wurde es uns klar und mir klar, zum Teil mit Hilfe von Weizsäcker, was Bohrs scharfe und, ich bin überzeugt, richtige Meinung war. Ohne die klassischen Gedanken kann man über die Quantenmechanik nicht einmal anfangen zu reden. Das hat Bohr eben gekürzt ausgesprochen, indem er sagte, es wäre ebenso gut, wenn Sie behaupten wollten, wir säßen hier und träumen nur alles.
Der Physiker mit der Polterstimme liebte das Paradoxe und Provokante. Musste er sich, wie beim Manhattan-Projekt, anderen Kollegen wie Oppenheimer oder Bethe oder Weißkopf unterordnen, gab es Streit und Ärger. Auch nach dem Krieg blieb es so, dass Teller immer wieder Opponenten brauchte, die ihn bremsten. Als Professor in Berkeley genoss er daher den wissenschaftlichen Streit mit Hans-Peter Dürr. In den Memoiren erwähnt er seinen deutschen Doktoranden, auch wenn dieser ihm das Leben nicht leicht machte. Hans-Peter Dürr wiederum fand in Teller einen Lehrer, der ausdauernd wie beim Ping-Pong über die Beziehung von Materie und Antimaterie streiten konnte.
Er hat seine Fehler nicht selbst gefunden. Er brauchte den anderen. Ich habe ihn selten am Schreibtisch gesehen, wo er irgendetwas geschrieben hat. Er lief im Zimmer auf und ab, er hatte nur ein Bein und humpelte so etwas hin und her nicht und hat nur geredet im Laufen und hat einem etwas gesagt und man musste darauf reagieren. Und wenn man ihm das Problem, wenn man ihm den Fehler nachgewiesen hat, ist er zum nächsten übergegangen und so fort. Und die Probleme, die man ihm nicht ausreden konnte, die hat er dann im nächsten Zimmer mit dem nächsten Kollegen besprochen und hat die auch erprobt. Und auf diese Weise sind aus diesen vielen, vielen Ideen, die er entwickelt hat, einige übrig geblieben, die überlebt haben.
Schon mit Weizsäcker hatte Teller in Leipzig und in Kopenhagen seine Freude am Diskutieren entdeckt. Im Sommer 1948 sah er den 4 Jahre jüngeren Kollegen bei einer Reise ins zerstörte Europa und einem Abstecher an das Max-Planck-Institut für Physik in Göttingen wieder. Während das schreckliche Schicksal von Hiroshima und Nagasaki das Können der amerikanischen Physiker-Elite unter Beweis stellte, war es bei Weizsäcker in der Bombenfrage bei bloßen Berichten und Patentschriften geblieben.
Es war etwa 2 Jahre nach dem Ende des Krieges. Heisenberg wollte über diese Dinge gar nicht sprechen. Weizsäcker schon, aber ich konnte nicht darauf dringen, darüber zu sprechen, wo Heisenberg stillbleiben wollte. Eines der unglücklichsten Umstände ist, dass Bohr, den ja Heisenberg so sehr hochachtete, Bohr hat ihn vollständig missverstanden. Bohr glaubte, Heisenberg würde ganz ernstlich an der Atombombe arbeiten, dass er nie was tat.
Im Unterschied zu Heisenberg war Teller maßgeblich an den Kernwaffenexplosionen beteiligt, welche die Menschheit dahin brachten, das Atom zu fürchten. Auch beim geheimen Test der Versuchsbombe Trinity, die am 16. Juli 1945 in der Wüste von Neumexiko detonierte, war Teller dabei. Sein Erleben schilderte der Physiker im November 1986 im Washingtoner Studio des Süddeutschen Rundfunks.
Es war vor Sonnenaufgang und noch ganz dunkel. Und dann habe ich das Glas etwas zur Seite geschoben und auf den Sand gesehen. Das war vielleicht 2 Sekunden nach der Explosion. Und das gab den Eindruck, als wenn man in einem ganz dunklen Zimmer den Vorhang hebt und der Mittagssonnenstrahl kommt voll ins Zimmer. Das war der Sand, von der Atombombe beleuchtet. Dann wusste ich es, dass es ein voller Erfolg war. Es war nicht ein Triumph, es war Sorge.
Der Wissenschaftler mit den buschigen Augenbrauen fühlte sich nicht unwohl, wenn er in den Jahrzehnten des Kalten Krieges als ein Magier des Grauens auftrat. Hans-Peter Dürr über eine Episode in München.
Ich war mit ihm hier in den Kammerspielen, als er mal in Deutschland war und er hat ja hier studiert, bis er sein Bein mal verloren hat und dann ist er dann weggegangen und er sagt, ich bin immer furchtbar gerne ins Theater gegangen, gibt es irgendwas? Und ich sage, heute Abend spielt Kipperz der Fall Oppenheimer. Ja, sagt er, da möchte ich rein. Seine Frau sagte, bitte, geh nicht rein, die können dich erkennen. Wollte er unbedingt. Wir sind in dem Stück drin gesessen, er versteht ja gut Deutsch. Ich habe ihn hinterher gefragt, wie hat's dir gefallen? Und er sagt, großartig, großartig, großartig. Du musst doch wirklich sagen, ich bin der wirkliche Teufel darin. Ja? Aber du musst zugeben, der Oppenheimer ist schlechter weggekommen. Der war der Lügner. Das war für mich irgendwie doch ein Punkt. Nicht der Lügner sein, der Mephisto, ja? Und diese Rolle konsequent, ja?
Karl Friedrich von Weizsäcker lebte seit Hiroshima und Nagasaki mit dem Gefühl der Schuld. Diese Emotion ließ Edward Teller nie an sich heran. Er zog sich auf die Position zurück, dass der Präsident über den Einsatz der Waffen entscheidet. Obwohl Weizsäcker seit der Göttinger Erklärung von 1957 als nachdrücklicher Abrüstungsbefürworter in Erscheinung trat und Teller als unbeirrter Rüstungsprophet von sich reden machte, zerbrach die Freundschaft beider Schüler von Heisenberg nicht. Weizsäcker bemühte sich geduldig, nicht nur die amerikanische Position im Wettrüsten, sondern auch die oft extreme politische Rolle Tellers verständlich zu machen.
Ich bin im Herbst 1949 zum ersten Mal im Leben nach Amerika gekommen, war nach Chicago eingeladen an die dortige Universität und er hat mir sein Arbeitszimmer dort eingeräumt, weil er in Los Alamos war, bei den Atombombenarbeiten. Er war damals auch Professor in Chicago. Er war, glaube ich, nicht der Veranlasser meiner Einladung, aber wir kannten uns ja gut. Und da zeigte sich nun, dass er in den Arbeiten an der Atombombe eine ganz bestimmte Linie einschlug. Er hat sich ja auch vor allem mit Oppenheimer verzankt. Und Teller fand, man muss die Wasserstoffbombe machen, das ist notwendig, um den Frieden zu bewahren. Und ich wiederhole, den Frieden. Denn er war überzeugt, das war seine Sicht der Dinge, dass das sowjetische System die Tendenz hat, sich die ganze Welt zu unterwerfen, dass dieses aber nicht geduldet werden darf und kann, dass die Verteidigung dagegen nur dann wirklich möglich ist, wenn der Westen, und das heißt in diesem Fall Amerika, der Sowjetunion immer militärisch weit überlegen ist, so dass keinerlei Versuchung besteht, einen Krieg anzufangen. Denn Amerika würde ihn nicht anfangen und die Russen würden ihn nicht anfangen, weil sie ihn verlieren würden. Das war seine Sicht der Dinge. Und unter dieser Meinung fand er es notwendig, dass man die Wasserstoffbombe entwickelt, denn er sagte wohl mit Recht, in der Sowjetunion würde man sie ja auch entwickeln.
Als Albert Einstein am 2. August 1939 auf Drängen von Leo Szilard einen Brief an den amerikanischen Präsidenten unterschrieb, wurden das Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik und namentlich der Sohn des Staatssekretärs im Deutschen Auswärtigen Amt von Weizsäcker als ein Sicherheitsrisiko für die Vereinigten Staaten benannt. An der Formulierung des Schreibens war Edward Teller nicht beteiligt. Aber er chauffierte seinen ungarischen Landsmann Leo Szilard nach Long Island an die Ostküste, wo Einstein gerade seine Sommerferien verlebte. Einstein las den Brief sorgfältig. Dann äußerte er nachdenklich, dass jetzt die Zeit gekommen sei, in der die Prozesse in der Sonne nicht mehr nur indirekt, sondern durch die Kernenergie nun auch direkt vom Menschen genutzt werden würden. Als wir fast 60 Jahre später unser Interview über das Atomzeitalter beendet hatten, setzte sich Edward Teller noch einmal an seinen Flügel. Mit seinem anfänglichen Spiel war er nicht ganz zufrieden gewesen. Eine nicht untypische Eigenschaft. Hans-Peter Dürr über seinen Doktorvater.
Seine Einmaligkeit lag wirklich daran, dass er durch kein Gegenargument je in die Lage gekommen ist, dass er sozusagen sprachlos geworden ist, sondern wenn man ihm ein Projekt abgeschossen hatte, dann sagte er, aber dann könnte man, und dann ging es sofort schon weiter, mit dieser neuen Einsicht sozusagen einen weiteren Weg auszulegen, auf dem man vielleicht doch zum Ziel kommt, ja, und das war toll immer, ja, also nie in Verlegenheit zu sein, also immer zu glauben, die menschliche Fantasie ist sozusagen unendlich, ja.